dann kommen wir zu einem Halbfinale mit Nele Wessel. Und wie ging das aus?
Ich glaube, das am heißesten diskutierte Halbfinale an diesem Tag. Also.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Lynn.
Hallo, Benny.
Ja, endlich ist es soweit, kann man sagen. Wir können unsere erste WM-Folge aufzeichnen. Das WM-Spektakel läuft ja schon seit zwei Tagen, kann man sagen. Und ich könnte mir vorstellen, die letzten beiden Tage hast du auch relativ viel Zeit vor dem Fernseher bzw. vor dem Livestream verbracht.
Das habe ich auf jeden Fall. Ich habe sehr vieles geguckt, sehr vieles im Real-Life vor allem, weil ich ja selbst auch noch gearbeitet habe und mit der Zeitverschiebung, das muss man ja auch nochmal so ein bisschen berücksichtigen, aber ich glaube, wir sind sehr gut informiert.
Ja, das denke ich auch. Aber ich würde sagen, bevor wir richtig in die WM-Folge einsteigen, Lynn, bei dir ist ja in den letzten Tagen, Wochen auch so einiges passiert, denn ich glaube, Ende August oder Anfang September hast du es offiziell gemacht, dass du deine leistungssportliche Karriere beendet hast.
Genau, am 3.9. der war es tatsächlich. Hat sehr viel Vorbereitungszeit gekostet, weil ich das natürlich auch rund machen wollte nach so vielen Jahren. Und ich hoffe, wir finden die Zeit, nochmal eine separate Folge dazu zu machen, um auch über die Hintergründe ein bisschen zu sprechen. Ja, aber war jetzt auf jeden Fall notwendig im Sinne meiner Gesundheit und ich bin absolut fein damit.
Dass du etwas gefunden hast, was dein Leben auch so ein Stück weit ausfüllt oder ich sag mal, was du mit Leidenschaft betreibst, hat man, glaube ich, vor einiger Zeit auf einem Wettkampf gemerkt, bei dem du als Moderatorin mit am Start warst. Da hast du mir vorhin auch eine recht lustige Geschichte erzählt. Was war denn da?
Genau, ich sollte ein paar Interviews führen mit den Topstars, die da am Start waren und wurde dann einmal kurz vorgestellt, dass ich die Moderatorin bin des Tages, Lynn Kleine. Und ja, dann hat der Veranstalter gefragt, ja, wer kennt denn die Lynn, ne? Ist ja auch, müsstet ihr vielleicht schon mal gehört haben, den Namen. Und tatsächlich kannte mich niemand über meine eigene sportliche Karriere. Niemand kannte mich vom Laufen, niemand kannte mich als Kommentatorin, aber alle kannten mich über den Meinathlet-Podcast. Also ich bin jetzt offensichtlich bekannter als Co-Podcast-Host als Läuferin.
Deswegen an der Stelle nochmal deine Bestzeiten. Also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen.
Boah, bin ich jemals so richtig schnelle Rennen gerannt? Ich weiß nicht. Die 10 Kilometer Straßenzeit war, glaube ich, ganz gut, weil es damals auch deutsche Jahresbestzeit war. 33,15 bin ich da gelaufen, einfach aus der Vorbereitung raus. Ich glaube, das ist die Zeit, die so über alle Distanzen hinweg am besten ist.
Und damit bist du ungefähr doppelt so schnell wie ich über diese Distanz.
Naja, doppelt so schnell nicht.
Alle 100 Meter brauche ich erstmal eine Viertelstunde Pause. Deswegen als ehemaliger Sprinter, da ist es über die Langstrecke, kommen da andere Zeiten bei mir auf die Bahn. Aber da an der Stelle merkt man auch, du bist angekommen im Moderationsgeschäft, kann man sagen. Deswegen an der Stelle für alle Veranstalterinnen, Veranstalter, wenn sie Interesse haben, man kann dich auch buchen jetzt im Herbst, Winter, wenn da noch was ansteht. Der Terminkalender ist jetzt, glaube ich, wieder etwas freier als im Sommer. Ich glaube, im Sommer mit auch Kommentatoren der Diamond League im Stream, da warst du ziemlich vollgepackt. Aber jetzt im Herbst, im Winter, wenn man früh genug dran ist, würde es noch passen.
Das auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade erstmal so ein paar Tage im Urlaub. Ich glaube, die habe ich mir auch verdient nach dieser langen Sommersaison mit einem halben Dutzend deutschen Meisterschaften mit der Diamond League. Du hast es angesprochen. Also da ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Das habe ich mir selbst überhaupt nicht erhofft. Aber für den Herbst bin ich dann auf jeden Fall wieder am Start.
Also einfach an info@lindkleine.de oder auch an meinen Athlet-Podcast schreiben. Ich leite das dann weiter. Und ja, das ist eine spannende, lustige Geschichte auf jeden Fall. Das ist manchmal, wie sich dann der Fokus dann über die Jahre doch verschiebt. Dann würde ich aber vorschlagen, schauen wir mal so ein Stück weit in Richtung WM 2025. Jetzt muss ich ein bisschen Bogen spannen. Vor rund 5 Jahren, mitten in der Corona-Zeit, da ist nicht so viel los gewesen, was Leichtathletik-Wettkämpfe anging. Und ich fand das damals extrem schade und hatte damals die Idee von, ich glaube, ich habe das damals Meinathletmeisterschaften genannt. Das war im Prinzip so ein Instagram-Abstimmungsduell, konnte man sagen, zwischen zwei verschiedenen Disziplinen, die dann immer als Bilder da zu sehen waren. Also auf der einen Seite waren, weiß ich nicht, auf der linken Seite des Bildes waren die 100 Meter zu sehen, auf der rechten Seite waren die 10.000 Meter zu sehen und über so einen Abstimmungsbutton bei Instagram konnte man halt abstimmen, was ist die Lieblingsdisziplin und so gab es dann quasi Vorläufe, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und dann eine Disziplin, die beliebteste Disziplin des Winters war, um so ein bisschen damals auch den Fokus mal so ein Stück weit von Corona wegzukriegen und einfach mal ein bisschen was Leichteres zu haben.
Erinnerst du dich noch, welche Distanz damals gewonnen hat?
Oh, gute Frage.
Das finden wir noch raus, der Titel.
Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es die 100 Meter waren, weil das schon eine sehr, sehr beliebte Disziplin ist und deswegen habe ich es diesmal auch ein bisschen anders aufgezogen. Nach 5 Jahren habe ich das mal wieder gemacht, weil das in der Vorbereitung so ein bisschen Zeit kostet. Und es gibt wieder so ein Duell, so ein Abstimmungsspiel bei Instagram. Und diesmal habe ich tatsächlich die Publikumslieblinge, die beliebtesten Disziplinen aus der Vorrunde rausgezogen, um im späteren Verlauf ein bisschen spannendere Duelle da zu ermöglichen. Also die 100 Meter sind zum Beispiel, haben quasi ein Freilos, der Marathon, ich glaube der Zehnkampf auch. Und ja, in den letzten beiden Tagen haben auch schon reichlich Instagram-User dran teilgenommen. Ist auch spannend zu sehen, wer so weitergekommen ist, wer nicht. Den Link dazu packe ich natürlich hier auch in die Shownotes rein. Und das Ganze wurde diesmal auch mit richtig coolen Leichtathletikbildern von dem Instagram-Account Mauschis View unterstützt. Ist ja eine Fotografin, die in diesem Jahr sehr, sehr viel bei nationalen, aber auch bei internationalen Wettkämpfen mit am Start war als Fotografin. Auch zum Beispiel beim Diamond League-Finale in Zürich hat sie extrem krasse Bilder gemacht. Die darf ich nutzen, dürfen wir nutzen bei unserem ja, kleinen Gewinnspiel oder Spiel. Und deswegen lohnt es sich auch schon aufgrund dessen einfach mal vorbeizuschauen und da die Bilder sich anzuschauen. Ich weiß nicht, hast du Favoriten, welche Disziplin am Ende das Rennen machen könnte?
Wahrscheinlich hast du schon recht, die 100 Meter sind sehr beliebt. Ich glaube, da können sehr viele Sprinterinnen und Sprinter sich hineinversetzen. Aber ich bin noch ganz offen. Ich bin auf jeden Fall jeden Tag am Start. Klar, ich hoffe, ihr auch.
Ich könnte mir, also ich glaube, es waren damals die 100 Meter. Aber eigentlich ist ja die Läufer-Community die mit Abstand größte Community im Leichtathletikbereich. Also wenn man jetzt auf die Langstrecke geht, Halbmarathon, Marathon, da gibt es ja schon deutlich mehr Läuferinnen, Läufer als jetzt über die 100 Meter und auch so von der medialen Präsenz müsste das eigentlich so die favorisierte Disziplin sein. Aber ich bin gespannt, pack den Link in die Shownotes rein und ja, wer noch keinen Instagram-Account hat, schnell einen anlegen und dann auch mit abstimmen. Es lohnt sich, wir ziehen das durch bis zum letzten WM-Tag und ja, ich freue mich auf das Endergebnis. Ja, so viel dazu, dann schauen wir mal auf die Fakten rund um die diesjährigen Weltmeisterschaften in Tokio und Japan. Da habe ich auch so ein paar Sachen rausgesucht. Japan nach 1991, 2007, jetzt 2025 das dritte Mal Austragungsort von Weltmeisterschaften. 2007 Osaka, 91 auch in Tokio. Und nach, wir hatten Corona eben schon mal angesprochen, einem sehr, sehr leeren Olympiastadion von vor ja, 4 Jahren, jetzt in ein ja, gefülltes Stadion. Und Lynn, du hast ja auch die letzten beiden Tage verfolgt. Die Japanerinnen und Japaner haben das sehr gut angenommen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Wir schauen da immer auf volle Ränge, auch schon zu Beginn der Session. Und das ist ein ganz tolles Bild, was da unsere Athletinnen und Athleten auch bekommen.
Ja, absolut. Und auch diesmal wieder extrem viel Technik da in Japan am Start. Auch sehr, sehr viele technische Innovationen. Ich habe gelesen, sehr, sehr viele GPS-Daten werden da erfasst. Lichtschranken, andere Messsensoren sind da in der Bahn verbaut, um Durchschnittsgeschwindigkeiten, Maximalgeschwindigkeiten und Ähnliches zu erfassen, um das den Zuschauern und Zuschauern zu liefern. Also da wird sehr, sehr viel gemacht. Ich kann mich noch erinnern, vor 4 Jahren war so die Bahn auch ein Thema, und zwar der Mondo-Belag war da wohl extrem auch auf Sprinterinnen und Sprinter ausgelegt, womit dann aber die Speerwerfer, insbesondere auch Johannes Vetter damals zu kämpfen hatte, weil der eigentlich eine ganz andere oder die für ihre Disziplin eine ganz andere Zusammensetzung benötigt hätten als die Sprinterinnen und Sprinter. Und ich weiß noch, er ist da so ein Stück weit auch über die Bahn gerutscht, weil der natürlich da mit der Masse und der Kraft, die hinter seinen Würfen steckt, da was ganz anderes auf die Bahn überträgt als jetzt 80-Kilo-Sprinter im schnellen Lauf. Deswegen, da bin ich gespannt, wie es dieses Jahr dann bei den Werferinnen und Werfern sein wird. Eine dritte Sache, die ich mir noch notiert habe, sind die im Bereich der Langstreckendisziplin sehr, sehr frühen Startzeiten. Also im Gehen 7.30 Uhr, da ging es los. Marathon wird es auch sein, dass es da sehr, sehr früh an den Start geht. Und das Ganze ist ja den doch sehr hohen Temperaturen in Japan geschuldet und auch der sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit da. Und da würde ich sagen, steigen wir auch direkt mit der ersten Disziplin mit deutscher Beteiligung ein, Lynn. Die Geher rund um Christopher Linke aus deutscher Sicht sind ja da sehr früh an den Start gegangen. Wie ging es oder wie lief es denn für Sie?
Ja, sehr früh ist ein gutes Stichwort. Bei uns war es 0.30 Uhr. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich bin nicht nachts dafür aufgestanden. Ich habe meinen Schlaf gebraucht. Ich habe es mir dann schön im Real Life nochmal angeguckt. Du hast es angesprochen, Chris Linke war mit dabei, aber natürlich auch Jonathan Hilbert und Johannes Frenzel, die wollen wir nicht unterschlagen. Chris war so häufig Vierter oder Fünfter bei internationalen Meisterschaften. Jetzt war der Blick eigentlich ganz klar auf eine Medaille gerichtet. Er hat es selbst auch nochmal eingeordnet. Es wäre in diesem Jahr so gut möglich gewesen wie in keinem anderen. Allein von der Vorleistung her war er einfach nicht weit weg von denjenigen, die halt die Medaillen unter sich ausgemacht haben, die vorne mit dabei waren. Aber ja, der Rennverlauf war dann doch ein bisschen schwieriger. Er konnte ab Kilometer 20 nicht mehr vorne mitgehen, hatte echt große Probleme im Rennen, musste zwischendurch bei den Verpflegungsstationen auch mal komplett stehen bleiben, sich komplett runterkühlen lassen, weil er so überhitzt ist. Also absolut nicht einfach, vor allem, weil dem deutschen Team zwischendurch das Eis ausgegangen ist. Das ist natürlich super blöd bei einer Weltmeisterschaft, bei einem großen Finale. Da musste ganz schnell nachgeliefert werden. Da gab es ganz kuriose Szenen. Also offensichtlich konnte das dann noch gerettet werden. Trotzdem sollte das bestimmt nicht so sein. Letztlich Platz 14. Er hat im Interview gesagt, die letzten 10 Kilometer waren der blanke Horror. Hat auch die ein oder andere Träne leider verdrückt, weil er die Medaille wirklich sehr gerne gewonnen hätte. Nicht nur für sich, sondern auch für seine Freundin, die an dem Tag Geburtstag gefeiert hat. Also ja, leider nicht der persönliche Abschluss, den wir uns gewünscht hätten für Chris.
Ja, aber ich glaube, er hat in dem Rennen sehr, sehr viele Sympathien auch wieder gewinnen können. Also man hat gesehen, er hat da gekämpft bis zum Schluss und das ist halt leider manchmal der Sport. Das ist die harte Seite des Sports und ich würde mich freuen, wenn wir ihn im Laufe der Woche, der WM-Woche auch nochmal vors Mikro bekommen, dass er das Ganze nochmal aus seiner Sicht bei uns im Podcast schildern kann. Aber du hast die anderen deutschen Starter angesprochen, Jonathan Hilbert und Janis Frenzel. Wie war es denn bei denen?
Ja, ich fange mal an mit Jonathan Hilbert. Der ist zumindest von der Platzierung einen Platz weiter vorne. Seit 2022, lass mich nicht lügen, an keinem internationalen Großereignis mehr teilgenommen. Also hatte eine echt schwierige Zeit, auch seit den Olympischen Spielen, seit seiner Silbermedaille 2021, war ja auch damals in Tokio. Also er ist quasi zurückgekehrt jetzt an seine alte Erfolgsstätte. Superschön. Hat auch vorher schon gesagt, dieses Gefühl der Dankbarkeit überwiegt einfach überhaupt wieder an der Startlinie zu stehen. Das war viele Jahre lang nicht möglich. Letztlich Platz 16 für ihn, 2 Stunden 36 und 47 Sekunden. Und im Interview hat er auch nochmal betont, dass es einfach keine Selbstverständlichkeit ist, weil er eine sehr dunkle Zeit auch hinter sich hat mit Depressionen, mit Suizidgedanken und mittlerweile in psychotherapeutischer Behandlung auch ist. Und ich finde, besser kann man diese Bühne, die man da in einem Sportschau-Interview hat, eigentlich nicht nutzen, dafür nochmal zu sensibilisieren. Und ja, hat dazu aufgerufen, dass alle Menschen, die auch ähnlich wie er leiden, weiterkämpfen müssen. Also für mich ein absolutes Vorbild, nicht nur als Sportler, sondern vielmehr als Mensch. Im Gleichschritt mit Jonathan Hilbert kam dann auch Johannes Frenzel ins Ziel, quasi Schulter an Schulter, zeitgleich auch mit der gleichen Zeit, aber gewertet ganz offiziell dann einen Platz dahinter, also Platz 17 für ihn. Damit hat er dieses Teamergebnis abgerundet und ich möchte nochmal meinen größten Respekt aussprechen. Also bei den Bedingungen 35 Kilometer, die Jungs waren super früh unterwegs, trotzdem war es natürlich mörderheiß. Ich weiß, wie umfangreich die sich vorbereitet haben, also nochmal Chapeau.
Absolut. Gleichen Tag stand aber auch die Quali für die Frauen im Diskuswurf an. Wie sah es denn da aus deutscher Sicht aus?
Wir hatten eine Dreifachvertretung in dieser Qualifikation und wir machen es kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Marieke Steinacker, die zum ersten Mal in Dresden deutsche Meisterin geworden ist, 57,43, das hat leider nicht gereicht. Ähnliches Bild bei Christine Pudenz, 62,02, Platz 13. Also auch sie leider nicht unter den besten 12, die dann ins Finale eingezogen sind. Aber eine von dreien, die nehmen wir auf jeden Fall mit, Shanice Kraft, 63,51. Also da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was sie dann im Finale abgerissen hat. Insgesamt so ein bisschen ernüchternd und ich weiß, dass auch die Diskusmädels sich da ein bisschen mehr vorgenommen hatten.
Dann blicken wir aber schon, ich glaube, auf den Abend des ersten Tages. Da aus deutscher Sicht über die 3000 Meter Hindernis waren ja auch mehrere deutsche Starter mit dabei, unter anderem Karl Bebendorf, aber auch noch Frederik Rupert natürlich. Wie war denn da das Endergebnis für unsere Starter aus Deutschland?
Ich würde fast sagen, du hast die größte Überraschung unterschlagen, der Niklas Buchholz. Kommen wir gleich drauf. Ich glaube, wir spannen den Spannungsbogen.
Ja.
Wir starten mit Karl Rhein, Schützling von Thomas Dreißigacker im allerersten Vorlauf. Also wir gehen chronologisch vor. Der deutsche Meister vor heimischem Publikum geworden in Dresden. Hat ja auch eine sehr bewegende Geschichte hinter sich. Seine Mutter war zu der Zeit im Hospiz, ist mittlerweile leider verstorben. Also wirklich keine einfache Zeit für Karl, dann trotzdem noch das Training quasi so abzuspulen und den Fokus auf die Weltmeisterschaften zu legen. Für ihn absolutes Bummelrennen, Stehversuche am Anfang, also so wie wir es kennen irgendwie. Im Verlauf ist er immer weiter zurückgefallen, aber wir wussten ja, Karl, der hat so einen Kick, ne? Der kommt ja von der Mittelstrecke, ist dafür bekannt und ist dann letztlich als Sechster auf die Zielgerade eingebogen, in Tuchfolierung zu Platz 5, was das große Q bedeutet hätte, hatte aber echt Probleme am letzten Hindernis, also musste da richtig tippeln und dann hat es leider nicht gereicht, nochmal unter die Top 5 zu kommen, 8,32,27 seine Zeit und die Verärgerung im Ziel, die war wirklich sehr gut sichtbar. Er hat auch nochmal im Interview betont, wie viel er investiert hat in diese Vorbereitung für diese Weltmeisterschaften, also hat mehrere Monate in der Höhe in St. Moritz auf 1800 Metern verbracht. Ja, hat für sein Gefühl versagt, das waren seine eigenen Worte, das würde ich vielleicht nicht so sagen, aber all diese Entbehrungen, die haben sich dann einfach an dem Tag der Tage nicht ausgezahlt und er konnte seine große Stärke, diesen Schlussspurt, nicht ausspielen leider.
Wie sah es bei Frederik Rupert aus?
ja, unser deutscher Rekordhalter und Diamond League Champion in Zürich. Ich durfte das Rennen ja kommentieren. Es war super cool. Der war dann im zweiten Vorlauf dran, hat sich lange zurückgehalten bis zur 2-Kilometer-Marke. Dann ist er nach vorn gegangen, hat sich an die Spitze des Feldes gesetzt. Das zeugt erstmal von sehr viel Selbstbewusstsein, ne, wenn man da mit breiter Brust anreist und dann auch wirklich die Führungsarbeit leistet ab 2 Kilometern. Eingangs der letzten 400 Meter, da überschlugen sich wirklich die Ereignisse. Ich habe es mitgeschrieben. Also er ist erstmal ein bisschen zurückgefallen. Dann gab es einen Sturz von der Konkurrenz. Das bringt einen ja auch immer noch so ein bisschen raus, wenn die sich da gegenseitig zerlegen. Dann ist er als Siebter auf die Zielgerade eingebogen. Also es würde, Stand 100 Meter vor Schluss, nicht reichen. Packt dann aber einen Schlussspurt aus, schiebt sich nochmal in die Top 5, ist sich vielleicht so ein kleines Stück zu sicher, habe ich so interpretiert, nimmt raus. Es war so eine kleine Nachlässigkeit kurz vorm Ziel und dann wurde es unnötigerweise, wenn man so möchte, doch nochmal richtig eng. Hundertstel Entscheidung, er hätte es nicht so spannend machen müssen. Er hat die Klasse in diesem Jahr, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber da mussten wir alle erstmal so ein bisschen durchatmen. Also Platz 4, 8,27, 83 und großes Coup fürs Finale. Er ist sicher mit dabei.
Da konnten wir alle so ein Stück weit durchatmen. Also auf den letzten 100 Metern habe ich gut die Luft angehalten. Und ja, als es dann klar war, das war eine große Erleichterung. Weil manchmal ist es so, man kommt mit einer extrem guten Form zu so einem internationalen Wettkampf und hat vielleicht so im Hinterkopf, ja, die Qualifikation fürs Finale, das sollte kein Problem sein, ist sich da vielleicht zu sicher und dann gibt es Unsicherheiten oder schwierige Rennverläufe und plötzlich, ja, ist man dann raus, geht dann auch ganz schnell. Das ist ja dann auch erbarmungslos und es war dann wirklich bis auf den letzten Meter sehr, sehr spannend.
Ich glaube, Freddy hat es auch einfach unterschätzt, dass da jemand nochmal von hinten angeflogen ist.
Ja.
Ne, das nimmt man vielleicht dann auch einfach nicht wahr. Ja, aber er hat es gerettet, auch souverän gemacht. Vielleicht ein bisschen spannender als nötig. Und dann abschließend die große Überraschung, ne, nicht, dass wir ihn vergessen, Niklas Buchholz, der dritte Vorlauf stand an, hat ja in Ortegem noch kurz vor Quali-Schluss die WM-Norm gelaufen, 8:14:05 und auch in Tokio ein sehr mutiges Rennen gemacht. Immer achtsam vorne mit dabei, hat bei mir persönlich einen sehr starken Eindruck hinterlassen, trotz des starken Feldes. Also der hatte richtig Konkurrenz mit in seinem Vorlauf. Der Olympiasieger El Bakali war mit dabei. Weltrekordhalter Girma, der ist im Verlauf des Rennens einmal gestürzt. Also es war wirklich top besetzt, keine leichte Aufgabe. Sie sind dann zu fünft auf die Zielgerade eingebogen. Niki war mit dabei, hat sein Herz in die Hand genommen und ist das nach Hause bzw. ins Finale gelaufen mit zusammengebissenen Zähnen. Also der hat richtig gekämpft auf den letzten Metern und dann aber gemerkt, es reicht, hat schon vor der Ziellinie triumphiert, sich abgeklatscht mit der Konkurrenz und da war die Freude natürlich riesig. Ne? Also das ist für diesen Tag die Überraschung schlechthin gewesen. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass es über alle Vorläufe hinweg viele Stürze gab, sehr viel Unruhe auf der Bahn. Das zieht sich auch so ein bisschen durch, also auch in anderen Distanzen. Ja, weiß nicht, ist das was du bestätigen kannst, Benni?
Ja, absolut. Ich sehe das ganz genauso wie du. Und es gab ja auch dieses eine dramatische Foto von einem Läufer, der gestürzt ist und dem dann auch noch fast auf den Kopf getreten wurde. Also sehr, sehr dramatisch an vielen Ecken und Enden. Wir kommen später auch nochmal ein bisschen näher darauf zurück, wenn es um das 1500 Meter Rennen Halbfinale mit Nele Wessel geht. Also ja, ich habe das Gefühl, da werden mehr die Ellenbogen ausgefahren. Es sind echt kompaktere Felder und ja, weiß nicht, ob man es jetzt rücksichtsloser nennen kann, aber es gibt schon definitiv mehr Stürze und Gerangel oder Rangeleien als bei anderen internationalen Höhepunkten. Aber wird sich zeigen, wie sich es dann insgesamt für über die komplette WM entwickelt. Aber ja, ich habe es jetzt erstmal ähnlich eingeschätzt wie du. Ja, aber am gleichen Abend gab es dann aus deutscher Sicht noch einen weiteren Qualifikationswettkampf und zwar Weitspringen der Frauen. Da natürlich mit einer deutschen Medaillenhoffnung, Malaika Mihambo. Wie ging denn für sie die Quali aus?
Ja, erstmal ging es für sie auch zurück an ihre alte Erfolgsstätte, wo sie 2021 Olympiasiegerin geworden ist. Dann die Quali im Regen von Tokio, also wirklich keine leichten Bedingungen. Der erste war knapp ungültig, so knapp, dass sie sogar nochmal einen Blick drauf geworfen hat. Selbst hat sich dann damit zufrieden gegeben. Erst einmal vor dem zweiten Versuch musste sie sich richtig lange gedulden. Der Grund ist eher mehr oder minder schön. Das Haken, das hat einfach so lange gedauert. Also, ne? Die Weitsprunggrube musste halt gehakt werden und da waren zwei Kollegen am Start, die sich da nicht ganz so gut angestellt haben, jetzt mal vorsichtig formuliert. Ich zitiere einfach den Kommentator Tim Tonda, der hat gesagt, die Kampfrichter, die scheinen nicht ganz so häufig im Gym zu sein. Lassen wir mal so stehen. Also es hat sich unglaublich gezogen, dieser Wettkampf, einfach weil sie die Grube, die Anlage nicht wieder hergerichtet haben. Letztlich zweiter Versuch, 6:63. Danach gab es minutenlange Diskussionen mit dem Kampfgericht. Es hat also sich nochmal weiter in die Länge gezogen, vor allem, weil ihr eine Konkurrentin in den Anlauf gegangen ist. das stört natürlich, ne? Das nimmt man wahr und dann bremst man irgendwie ab, zieht den Schritt nicht mehr so. Also es hat sie aus dem Konzept gebracht und deshalb hat sie sehr lange diskutiert. Dann wurde nochmal telefoniert mit ihrem Trainer Uli Knapp, der leider nicht vor Ort sein konnte, weil er ein bisschen erkrankt ist. Also der war dann im Hotelzimmer und wurde zugeschaltet und da hat das deutsche Team wirklich alles nochmal versucht. Letztlich die Entscheidung, wir belassen es dabei, die 6,63 gehen in die Ergebnisliste ein, also kein Wiederholungsversuch quasi für sie als Ausgleich. Der dritte auch ungültig. Die 6,63 haben dann aber gereicht. Sie zieht als Neunte ins Finale ein. Aber diese Probleme mit der Anlage, die zogen sich danach einfach immer weiter durch. Also es wurde immer wieder die Anlage sehr plötzlich gesperrt, also kurz bevor Athletinnen wirklich losgelaufen sind. Und das ist natürlich blöd, wenn man da immer wieder die Konzentration irgendwie sammeln muss. Die ein oder andere große Überraschung war auch noch mit dabei. Zum Beispiel Larissa Iappicino, die ist ausgeschieden. War ja eigentlich so bislang schon immer die größte Widersacherin von Malaika.
Ja.
Gibt's immer wieder diese Duelle, diesen Zweikampf, häufig Zentimeterentscheidungen, auch dieses Jahr in der Diamond League, wo Malaika sich knapp geschlagen geben musste. Also das war eine größere Überraschung, würde ich sagen.
Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir eben angesprochen haben. Auch wenn die Vorleistungen grundsätzlich schon sicher fürs Finale reichen sollten und dass das eigentlich ein Spaziergang sein kann, ist immer noch kein Garant dafür, dass man dann tatsächlich im Finale steht. Und so war es jetzt eben auch hier für die Italienerin. Und auf das Finale kommen wir dann in wenigen Minuten dann zu sprechen. Am gleichen Abend haben nämlich auch noch die Vorläufe über die 100 Meter stattgefunden. Bei den Frauen aus deutscher Sicht drei deutsche Starterinnen mit am Start. Lisa Meyer, Gina Lückenkämper und Sina Meyer. Ja, für Lisa Meyer war es höchstwahrscheinlich ein sehr, sehr emotionales Rennen. Aber Lynn, ich will da nicht vorweggreifen.
Ja, ihr letztes großes Rennen und das dann natürlich auf Weltniveau in Tokio, das war super emotional für sie. 11:45 standen da zu Buche, sie hat sich sehr schnell aufgerichtet, das wurde auch im Kommentar nochmal betont, das spiegelt einfach nicht so ihr Vermögen wieder, ne, mit der 11:45. Im Interview hat sie aber gesagt, der ganze Tag war schon nicht einfach, wie könnte sie jetzt enttäuscht sein mit einer 11:45, ne? Es war halt ihr letztes Einzelrennen, die Staffel, die kommt ja noch, sie ist also keine Runde weiter und hat damit zumindest ihre 12-jährige Karriere im Einzel über 100 Meter dann gestern beendet. Aber die Staffel steht ja noch aus, wie gesagt. Und da ist sie dann hoffentlich nochmal mit dabei.
Ja, also ich kann mich auch noch an mein letztes Einzelrennen erinnern, das nicht vor so einer Kulisse stattgefunden hat wie jetzt bei Lisa. Und dass man da nicht zu 100% im Tunnel ist wie bei anderen Rennen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Weil da man lässt so, glaube ich, automatisch die ganze Karriere so ein Stück weit Revue passieren und irgendwo blitzt auch mal im Hinterkopf durch, dass das jetzt gleich das letzte Rennen ist und das ist schon was ganz Besonderes. Und du hast es angesprochen, 12-jährige Karriere, sie hat unglaublich viel erreicht und da kann sie, egal was da für eine Zeit jetzt in ihrem letzten Einzelrennen auf der Uhr stand, extrem stolz auf sich sein. Und ich kann mich selbst auch noch dran erinnern, als ich aktiv war hier in Frankfurt, da ist sie so gerade in den Leistungssport hineingerutscht, hat da immer mal auch in Karlbach in der Halle trainiert und da hat man natürlich auch schon das Talent gesehen und deswegen war es auch für mich unglaublich spannend, so ihre Karriere jetzt über die vielen Jahre mitverfolgen zu dürfen. Aber wie sah es denn bei Gina Lückenkämper aus?
Ja, die ist an den Start gegangen mit richtig viel Konkurrenz, direkt auf den Bahnen neben ihr, also sie ist gestartet zwischen Sherika Jackson und Sha'Carri Richardson. Muss man erstmal so stehen lassen. Jackson ist dann natürlich vom Start weg aus dem Block geschossen. Gina hing da erstmal so ein bisschen zurück und dann war es eher so ein Arbeitslauf. Also sie arbeitet sich vor auf Platz 4, 11,12 Sekunden und hat dann im Interview gesagt, es war technisch erstmal kein schlechtes Rennen. Das haben wir auch noch nicht so häufig gehört von Gina in dieser Saison, sonst gibt es ja immer irgendwas Kleines, wo man quasi nochmal dran arbeiten kann. Ja, jetzt musste sie erstmal noch ein kleines bisschen zittern, ob es dann reicht über die Zeit, ne, weil nur die ersten drei sich das große Coup sichern. Es war ein harter Fight. Letztlich dürfen wir verkünden, sie ist eine Runde weiter. Also wir sprechen dann gleich nochmal über ihr Halbfinale.
Und bei Sina Meyer?
Bei Sina Meyer, für sie der erste große Auftritt. Einzelstart bei einer Weltmeisterschaft ist schon was richtig Großes. Also sie ist mit einem Lächeln in den Vorlauf gestartet, hat natürlich absolut nichts zu verlieren, ne, wenn man sich damit so einer großen Konkurrenz misst. 11,18 Sekunden war sie noch in Sondershausen gelaufen, hat sich da gesteigert und dann leider in Tokio nicht so gut reagiert. Also ist da einfach nicht so gut weggekommen, Probleme in der Beschleunigungsphase. Hinten raus hat sie sich ein bisschen gefangen, dann war es 11:41, Platz 5. Danach stand fest, Gina ist im Halbfinale, aber für Sina hat es leider nicht gereicht.
Es gab ja so einige Diskussionen rund um die Bedingungen, also Stichpunkt Warm-up-Track, eine Stunde vorher im Callroom. Wie sah das denn im Detail aus?
Das hat vor allem Gina nochmal im Interview angesprochen, dass es wohl 45 Minuten dauert, um überhaupt zum Warm-up-Track zu kommen und dass der Callroom dann sehr früh ist, also eine Stunde vor Start. Das ist schon eine richtig lange Zeit, in der man sich dann warm halten muss.
Ja.
Aber ich muss sagen, es geht ja allen Athletinnen und Athleten so, ne? Das ist jetzt nichts, was nur Gina vorbehalten war, sondern es war für alle genau gleich. Bestimmt nicht optimal jetzt für schnelle Zeiten, keine Frage, aber ja, gleiche Bedingungen für alle. Dann ging es ja noch weiter. Wir hatten noch einige technische Disziplinen und wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, die Bedingungen im Stadion vom Wetter her super schwierig, besonders für die Stabhochspringer. Der Wind hat abends mächtig aufgefrischt und dazu dann halt noch dieser Nieselregen. Das mögen die ja nicht allzu gerne, ne, wenn der Einstichkasten so rutschig wird. Also schwierige Bedingungen. Wir hatten drei deutsche Starter mit dabei. Starten rein mit Oleg Czernikel. Im dritten über die Einstiegshöhe, die 5,40 Meter, das war schon so ein bisschen Wackelpartie. Dann im zweiten über die 5,55 und die 5,70 waren dann leider gestern schon zu hoch. Ja, der Frust, den hat er vor allem an dieser Stabhochsprungmatte ausgelassen, hat er einmal kräftig gegengetreten und sich dann aber doch noch beim Publikum bedankt. Also der hatte sich offensichtlich mehr vorgenommen, hätten wir ihm auch gewünscht, aber es hat nicht sein sollen. Torben Blech war mit dabei, der ist im zweiten über die 5,40. Dann erstmal großes Durchatmen, große Erleichterung, nicht nur bei ihm, sondern auch bei seiner Trainerin, die auf der Tribüne saß, Christine Adams. Das hielt jetzt nicht besonders lange an, bei 5,55 war dann leider schon Schluss. Auch das ist irgendwie schade und es häuft sich so ein bisschen bei internationalen Meisterschaften, dass dann schon sehr früh Schluss ist für mein Gefühl.
Ja, ich glaube, ein Stück weit können da manchmal schon nochmal diese ganz anderen Kulissen mit reinspielen, die in solchen Stadien dann da vorherrschen. Weil ich hatte ja im letzten Jahr auch die Möglichkeit, in Paris im Olympiastadion abends mal mit dabei zu sein. Und es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn man da, glaube ich, vor 60, 70, 80.000 Leuten in so einem Hexenkessel dann an den Start geht, als bei einem Wettkampf mit 10 oder 15.000. Und mit auch der entsprechenden Konkurrenz und mit dem, was da vielleicht an dem Abend auch so auf dem Spiel steht oder möglich ist.
Dann kommen wir zum positiven Abschluss zu Bo Kanalita-Bere, der sich viele Monate in Stellenbosch in Südafrika vorbereitet hat, gemeinsam mit seinem Coach, die 5,40 und 5,55 jeweils im zweiten und dann eben noch besser reingefunden in diesen Wettkampf, die 5,70 im ersten. Das reichte tatsächlich an dem Tag noch nicht für den Finaleinzug, also er musste noch was drauflegen, die 5,75 waren die nächste Höhe. Die hat er genommen, damit kleines Coup und hat dann im Interview auch nochmal bestätigt, was das für ein unglaubliches Privileg ist, sich mit den Besten der Besten hier messen zu dürfen bei Weltmeisterschaften. Die Freude, die hielt sich definitiv noch in Grenzen, also er war da sehr reserviert im Interview, aber hat gesagt, das große Strahlen, das packt er dann im Finale aus und ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise.
Ja. Dann schauen wir wieder auf die Bahn, 1500 Meter Vorläufe der Frauen, da ja auch mit einigen oder mit zwei deutschen Athletinnen, die am Start waren.
Genau, erstmal Yolanda Kalabis, deutsche Meisterin von Dresden, aus der Trainingsgruppe ebenfalls von Thomas Dreisigacker. Die hielt sich zu Beginn noch hinten quasi an der Innenbahn auf, also gar nicht so offensiv angelaufen, kam da vorne dann einfach nicht mehr so richtig ran, hat noch eine beherzte Schlussrunde gezeigt, alles versucht, um nochmal dran zu kommen, aber ja, es sollte auch vielleicht einfach nicht sein. Sie konnte noch die ein oder andere Athletin auf der Schlussgeraden einsammeln. 4:08:71, Platz 10 in ihrem Vorlauf. Und ja, für die ist einfach ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, ne? Sich da bei Weltmeisterschaften messen zu dürfen. Auf der Schlussrunde meinte sie, sie war so ein bisschen überrumpelt, als dann so richtig die Post abging. Da konnte sie einfach nicht mehr mitgehen. Aber vielleicht beim nächsten Mal, sie hat auf jeden Fall richtig viel Motivation getankt.
Und wie sah es für Nele Wessel aus?
Ja, die hatte ja eine ganz schwierige Saisonvorbereitung, ganz schwierige Saison, würde ich sagen. Sehr häufig krank gewesen, verletzt gewesen, Monate auf dem Crosstrainer verbracht. Also ungünstiger kann so eine Vorbereitung eigentlich gar nicht laufen. Auch drei Wochen jetzt vor der WM hatte sie noch Fieber. Das Ganze stand wirklich nicht unter einem guten Stern, aber ich bin absolut beeindruckt, wie Nele trotzdem performt in dieser Saison. Also wir sind bei der WM direkt vom Start an. Ellenbogen gegen Faith Kipyegon zum Beispiel schon mal ausgefahren, hat sich da wirklich sehr mutig behauptet, nicht unfair, aber mutig. Also sie hat den Raum eingenommen, den sie auch brauchte, hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen im Rennen, ist dann als Vierte auf die letzten 400 Meter eingebogen, hält den Anschluss, zieht durch und hat sich dann letzten Endes mit dem Halbfinaleinzug belohnt. Total ungläubiger Blick von ihr da auf die Anzeige und dort stand dann nicht nur Halbfinaleinzug, nicht nur das große Coup, sondern auch eine persönliche Bestleistung, 4:03:57 und der Kommentar, der hat es eigentlich perfekt zusammengefasst, es ist der Tag der Emotionen. Also ja. Hast du es gesehen, ihre Reaktion auf dieses Ergebnis?
Absolut, ja. Und mir ist da auch eine Situation von vor ein paar Monaten in den Sinn gekommen, weil in diesem Jahr wurde ja in Frankfurt der neue Leistungsstützpunkt eröffnet. Also das komplette Gelände in der Hahnstraße wurde erneuert und ich wollte mir das einfach mal anschauen. Und wir sind dann abends mit der Familie mal dahin gefahren und ich bin kurz aus dem Auto ausgestiegen, den Weg da zum Sportplatz gelaufen und da kam Nele mir entgegen mit dem Fahrrad, die hat gerade abgeschlossen, sie war die letzte Athletin an dem Abend, die noch trainiert hatte und wir haben dann so ein bisschen miteinander gequatscht und ich habe sie gefragt, wie geht's dir? Und die so, ja, die Vorbereitung, die läuft echt mies und ich bin viel auf dem Crosstrainer gewesen, bin mal gespannt, wie ich so in die Saison einsteigen kann und ich habe ihr dann, wir haben dann noch so ein bisschen gequatscht, ich habe ihr dann die Daumen gedrückt und als ich dann jetzt die Zeit von ihr gesehen habe in dem Vorlauf, habe ich gedacht, es ist so krass, wie sich die Dinge dann doch noch manchmal ins Positive entwickeln können und dass man einfach dranbleiben soll. Und das ist so einfach das ist ein perfektes Beispiel für sowas.
Ja, also vielleicht wird jetzt die Trainingswissenschaft nochmal grundlegend hinterfragt und jetzt trainieren alle nur noch auf dem Crosstrainer, wenn das so gut funktioniert. Nein, Spaß beiseite. Also wenn man aus so einer Vorbereitung eine 4:03 läuft, dann lass uns mal überlegen, was dann möglich ist, wenn mal alles glatt läuft. Ne? Also die nächsten Jahre, ich glaube, die werden noch sehr spannend mit Nele.
Definitiv. Und sie ist ja dann auch im Halbfinale am Start gewesen. Da kommen wir später auch noch dazu. Aber dann an dem Abend natürlich auch noch die 100 Meter Vorläufe der Männer mit Owen Anser und Lukas Anser-Peppra aus der Trainingsgruppe von Sebastian Bayer.
Ja, Owen Anser, die Startphase war so ein bisschen ausbaufähig, dann diese Drive-Phase sehr gut erwischt, hat sich da rangesaugt ans Feld für mein Gefühl, aber leider nicht schnell genug, also konnte da nicht schnell genug den Anschluss herstellen. Platz 6, 10:21 und hat im Interview gesagt, der Start, der ist und bleibt seine Baustelle schon das ganze Jahr über und er konnte sein Vermögen einfach nicht auf die Bahn bringen heute und jetzt ist der Blick komplett auf die Staffel gerichtet.
Und für Lukas Anser-Peppra, wie ging es für ihn aus?
Ja, quasi das entgegengesetzte Bild im Vergleich zu Owen. Der ist gut gestartet und stark gefinisht, aber im Mittelteil war so ein bisschen Luft nach oben. 10:25, Platz 5 für ihn. Also leider kein deutscher Läufer in den Halbfinals.
Dann aber beide wieder in der Staffel am Start. Und zu Owen und zu Lukas gibt es auch momentan eine spannende Dokumentation. Ich glaube bei ZDF in der Mediathek. Ich habe heute mal ein Stück weit reinschauen können. Ich glaube, so die Hälfte habe ich bisher gesehen. Da wurden die beiden oder die komplette Trainingsgruppe von Sebastian Bayer in der Vorbereitung für die WM begleitet. Und das fand ich ganz spannend, da nochmal so einen Einblick in den Trainingsalltag zu bekommen. Da packen wir den Link in die Shownotes rein. Genauso zu einem YouTube-Video, was ich vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren gedreht habe, wo ich auch schon mal einen Tag die beiden beziehungsweise drei, Ricarda Lobe ist auch noch mit dabei, begleiten durfte. Ja, deswegen, das ist auch immer mal, zumindest aus meiner Sicht, recht spannend, da so einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, weil das Wettkampfgeschehen ist das eine, aber diese 10 Sekunden sind auch schnell rum. Und durch solche Dokumentationen sieht man dann zumindest mal ein bisschen mehr, wie man sich auf sowas vorbereiten kann und was eigentlich alles dahinter steckt. Also da eine Empfehlung von mir für die Doku vom ZDF und das YouTube-Video vom MeinAthlet-Kanal packe ich natürlich auch nochmal mit rein.
Ja, shame on me. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich will sie unbedingt sehen. Also steht auch auf meiner Watchlist mit drauf. Was ich aber gesehen habe, 10.000 Meter Finale der Frauen mit Eva Dieterich. Die hat da die deutschen Fahnen hochgehalten. Kurzfristig nachgerückt in dieses Finale, also hat sich da einer sehr großen Aufgabe gestellt. Wir haben es jetzt schon mehrfach betont. Klimatische Bedingungen in Tokio, super schwierig. Es ist die längste Distanz, die auf der Bahn gelaufen wird. 28 Grad, richtig hohe Luftfeuchtigkeit. Man sieht es auch den Athletinnen an, ne, wie man anfängt zu schwitzen, schon bevor man überhaupt losgelaufen ist. Von Beginn an eher so im hinteren Drittel gehalten, hat dann recht früh leider den Anschluss ans Feld verloren und war dann komplett auf sich allein gestellt, hat sich trotzdem durchgekämpft. Ich finde, das verdient auch schon mal sehr viel Anerkennung. Platz 23 in der Welt, 33:46. Über die Zeit brauchen wir nicht sprechen. Ne? Das war purer Kampf. Sie kann deutlich schneller laufen, das wissen wir alle, aber trotzdem schön, dass sie nochmal an den Start gegangen ist.
Bist du auch mal die 10.000 auf der Bahn gelaufen?
Ja, bin ich.
Ich stelle mir das vom Kopf ganz anders vor als auf der Straße. Also 10 Kilometer auf der Bahn, die Runden da zu drehen, halte ich für eine größere Herausforderung als auf der Straße oder kann man das so gar nicht sagen?
Kann man nicht unbedingt so sagen. Ich glaube, man gewöhnt sich durchs Training dran. Also man macht ja dann auch das absolute Standardprogramm 10 mal 1.000 Meter und ich habe die auch schon mal in der Halle gemacht. Ne?
Okay.
5 Runden pro Tausender, also 50 Runden, die man da allein an Tempoläufen gelaufen ist, plus Einlaufen, plus Auslaufen, plus Pausen.
Ja.
Man gewöhnt sich dran.
Okay.
Es ist wirklich nicht so schlimm.
Dann kommen wir aber zum Ende des ersten Tages. Die 10.000 Meter haben im Prinzip den Lichtschalter im Stadion betätigt. Danach ging die Abendsession von Tag 1 zu Ende. Tag 2 am Morgen ging es dann weiter für die Männer über die 1.500. Und da war ja Robert Faken unter anderem mit am Start.
Genau, unser deutscher Meister und natürlich deutscher Rekordhalter, also Wahnsinns-Saison bis hierhin, aber seine erste Outdoor-WM für ihn. Kurz zum Quali-Modus. Es gibt 6 große Qs. Ne? Wir kennen das mittlerweile, keine Zeitschnelzen, sondern eben nur die großen Qs für die ersten 6, die ins Ziel kommen. Relativ klare Regel. Robert hat sich von Anfang an vorne gehalten, hat auf mich einen sehr kontrollierten Eindruck gemacht, sehr selbstbewusst, so wie er eigentlich das ganze Jahr über schon aufgetreten ist. Immer wieder der Blick hoch auf die Anzeigetafel. Also man hat gemerkt, er kontrolliert das Feld hinter ihm. Er hat einen guten Überblick über alles, was da gerade auf der Bahn passiert. Es war auch kein allzu hohes Tempo. Also nochmal was, was ihm eigentlich in die Karten spielt. Das Feld war deshalb dicht beisammen, aber wir wussten ja, er kann eigentlich jede Tempoverschärfung mitgehen und kann auch notfalls hinten raus nochmal seinen Kick auspacken. Tempoverschärfung kam dann auch tatsächlich nach 800 Metern. Robert war da zuerst eingekesselt. Das sah im ersten Moment nicht ganz so gut aus, hat dann aber 400 Meter vor Schluss eine Lücke gefunden, hat sich da durchgedrängt, nickt souverän als Zweiter ein hinter Olympiasieger Cole Hocker. Also kann man so machen, sicher im Halbfinale mit dabei, ja. Hausaufgabe erfüllt.
Wie sah es Diskuswurf der Frauen aus?
Auch da 2 deutsche Starterinnen mit dabei, Samantha Borutta, 68,96 im ersten Versuch. Das war dann tatsächlich auch schon direkt der weiteste. Platz 20 hat nicht für den Finaleinzug gereicht, nur die Top 12 kommen eben ins Finale rein. Und hat im Interview nochmal so ein paar Einblicke gegeben in ihre Vorbereitung. Das fand ich ganz spannend. Sie hat nämlich vor einigen Wochen noch an der Technik gewerkelt, hat da ein bisschen was umgestellt. Heute hat es einfach nicht ganz geklappt. Sie hat das nicht umsetzen können, ist aber auf einem guten Weg, wie sie findet. Und jetzt heißt es weiterarbeiten. Also das fand ich sehr reflektiert, wie sie damit umgegangen ist. Eileen Kuhn, wir hatten noch ein zweites Eisen im Feuer, die deutsche Meisterin von Dresden und U23-Europameisterin von Bergen, 70,85 im zweiten Versuch, das war ihre beste Weite und damit ist sie tatsächlich als 11. ins Finale eingezogen, für sie natürlich eine Riesensache und damit auch die erste Hammerwerferin seit Katrin Klaas 2017, wow, die im Hammerwurf-Finale steht.
Ja, und aus deutscher Sicht war es das ja tatsächlich schon mit der Vormittagssession. Weiter ging es ja dann am Abend mit den 400 Metern der Männer in Vorläufen und auch Hochsprung der Männer gab es die Quali mit deutscher Beteiligung. Wie sah es denn da aus?
Ja, wir machen das kurz und schmerzlos wieder. Jean-Paul Bredau, der hat kaum ins Rennen gefunden. Das große Coup war da leider außer Reichweite. Im Pre-Camp lief noch alles gut. Jetzt war es Platz 6, 46,05. Er war in Sondershausen vor kurzem noch 1 Sekunde schneller, also das war einfach nicht das Leistungsvermögen, was er eigentlich hat. Heute war er nicht auf dem Punkt fit, das hat er auch so im Interview gesagt, Haken dran. Im Hochsprung Quali der Männer, Tobias Potier hat sich auch nochmal kurz vor der Anreise so eine kleine Verletzung zugezogen, also da stand auch ein kleines Fragezeichen hinter seinem Auftritt. 2,16 im ersten, bei 2,21 war Schluss, Platz 22 insgesamt, also leider kein Finale für Tobias Potier.
Dann gab es an dem Abend aber auch ein Finale mit deutscher Beteiligung und zwar das Diskuswurf-Finale der Frauen. Da gab es ja ein neues Format, was da bei dieser WM aufgefahren wurde. Wie sieht das denn konkret aus?
Genau, die besten 10 kommen in den 4. Durchgang, dann wird nochmal ausgesiebt, die besten 8 in den 5. Durchgang und die besten 6 in den 6. Durchgang. Kann man so machen. Das Problem ist eher, dass die Athletinnen darüber erst 3 Tage vorher informiert worden sind. Also es war eine sehr spontane Sache und es betrifft natürlich alle technischen Disziplinen. Ja. Also auch Malaika Mihambo, die sich da so ein bisschen beschwert hat drüber, einfach über diese Kurzfristigkeit. Ne? Es verändert sich natürlich nicht allzu viel. Es kommen halt 2 mehr in den 4. Durchgang und 2 weniger in den 6. Aber trotzdem ist es was man rechtzeitig kommunizieren könnte, finde ich. Also hätte ich ein bisschen fairer gefunden für unsere Athletinnen.
Ja, es ist spannend, dass dann so eine Änderung auch so kurzfristig dann vor einer Weltmeisterschaft noch umgesetzt wird. Aber gut, manchmal ist es dann so. Aber wie sah es denn aus deutscher Sicht für Shanice Kraft aus?
Ja, die hat den Abwurf erst überhaupt nicht gut getroffen. 2 verunglückte Versuche, das war ihr Einstieg in dieses Finale. Da hat der Kommentator dann noch gesagt, vom 3. Durchgang, ja, sie zieht den Kopf jetzt genau im richtigen Moment aus der Schlinge. 3. Versuch, 65,21, also eine deutliche Steigerung für sie, was die Weite angeht. Bleibt weiter im Wettbewerb, aber im Interview hat sie dann nachher zugegeben, nach diesem 3. Versuch war sie eigentlich mit den Nerven schon komplett am Ende und völlig fertig. Also es ist bei den 65,21 geblieben. Platz 8. Ist mit sich selbst sehr hart ins Gericht gegangen, hat gesagt, es war ein sehr schlechter Wettkampf von ihr. Sie hatte natürlich auch auf eine Medaille geschielt, hat das auch immer wieder betont in den Interviews. Sie will eine WM-Medaille gewinnen und jetzt hat es heute leider nicht gereicht. Ich finde, trotzdem kann sie sich damit Platz 8 sehr zufrieden geben.
Danach wurde es sehr emotional, würde ich sagen. Also wir gehen über zum 100-Meter-Halbfinale der Frauen mit deutscher Beteiligung mit Gina Lückenkämper. Sie hat ja da einen recht guten Start erwischt, kam gut weg. Hinten raus ist sie dann nach 11,11 Sekunden ins Ziel gekommen. Leider kein Finaleinzug mit dieser Zeit. Aber sie hat das dann danach im Interview eigentlich als ein recht gutes Rennen eingeordnet. Also sie konnte sich da keine großen Vorwürfe machen. Manchmal gibt es erst in der zweiten Analyse Punkte, wo man sagt, es hätte hätte noch besser sein können. Aber jetzt so ihr erstes Bauchgefühl war so, das hat eigentlich alles gepasst. Sie kann sich da nichts vorwerfen und geht da oder ging da erhobenen Hauptes von der Bahn, um dann unter anderem auch von Lisa Meyer vor der Kamera vom ZDF interviewt zu werden. Und da sind dann doch einige Tränen geflossen.
Ja, ich glaube, da ging es weniger um das Halbfinale, was gerade passiert war, sondern mehr darum, dass Lisa Meyer ja ihr letztes 100-Meter-Rennen, also als Einzelstart, gelaufen ist. Und da haben die beiden echt nochmal ein paar Tränen verdrückt. Fand ich auch total schön, einfach nochmal zu sehen, wie sehr Sport zusammenschweißt, ne? Vor allem, wenn man über so viele Jahre gemeinsam auf der Bahn steht.
Ja, beide sind ja sehr, sehr lang. Auch Gina ist, ich glaube, sogar noch länger aktiv als 100-Meter-Sprinterin oder im Sprintbereich. Und wenn man jemanden über einen kompletten Lebensabschnitt mit begleiten darf, und ich meine, im Sport gehst du durch Höhen und durch Tiefen, und wenn sich dann Lebenswege so ein Stück weit zumindest trennen, dann ist das schon, ja, eine herausfordernde Situation.
Ja, also der große Traum vom Finale ist jetzt leider geplatzt, aber natürlich jetzt sind alle Augen auf die Staffel gerichtet. Und ich glaube, da kann es auch nochmal richtig schnell werden.
Ja, apropos Finale, an der Stelle würde ich gerne auch nochmal auf die beiden 100-Meter-Finals eingehen. Als erstes auf das der Frauen, denn das war historisch, würde ich so sagen, denn die neue Weltmeisterin Melissa Jefferson-Wooden hat einen neuen Championship-Rekord aufgestellt, 10,16 Sekunden, das Ganze auch mit einer Reaktionszeit von fast 2 Zehnteln. Da hat sie extrem was auf die Bahn runtergebrettert, und es ist ja immer mal wieder dieser Uralt-Weltrekord der Frauen in aller Munde, die 10,49 aus, ich glaube, von 1988 sind die, von Florence Griffith Joyner, also seit fast 40 Jahren besteht dieser Rekord. Und ja, wenn man diesen Lauf gesehen hat, kann man sich schon die Frage stellen, ist sie dazu in der Lage, vielleicht doch mal diesen Uralt-Weltrekord angreifen zu können, weil das, ja, 40 Jahre oder fast 40 Jahre sowas in den Büchern stehen zu haben, das ist schon eine große Besonderheit. Und ja, Melissa Jefferson kann man das schon fast zutrauen, wenn man das Rennen gesehen hat. Und aber auch dahinter Tina Clayton, 10,76 Sekunden mit über 2 Zehntelsekunden, 0,2 Zehntelsekunden Reaktionszeit, auch relativ knapp dahinter, hat auch ein extrem starkes Rennen abgeliefert. Und auf Platz 3 Julian Alfred, die Olympiasiegerin, 10,84, konnte da hinten raus nicht ganz ihren Turbo zünden, wie bei den Olympischen Spielen noch, aber alle extrem schnell unterwegs, und spricht auch wieder so ein Stück weit für diese Bahn, die da im Tokio, im Stadion von Tokio verlegt wurde. Also es war ein unglaublich starkes Rennen und so ein Stück weit mein Highlight dieses zweiten Abends. Also Wahnsinn, was die Frauen da abgeliefert haben.
Ich finde es ganz spannend, weil das ja genau die Protagonistinnen sind, die mich auch durch die Diamond League-Saison sehr lange begleitet haben. Vor allem jetzt die Siegerin Melissa Jefferson-Wooden, die ja ungeschlagen durch die ganze Saison gegangen ist. Also ich hatte die auf jeden Fall als Favoritin auch auf dem Zettel, und schön, dass sie sich jetzt durchgesetzt hat.
Ja, und wo wir gerade bei den 100-Meter-Finals sind, müssen wir natürlich auch noch auf das 100-Meter-Finale der Männer schauen. Und da stand am Anfang der Berichterstattung oder auch immer wieder einer im Fokus, der eigentlich schon seit einigen Jahren nicht mehr aktiv ist, aber das zeigt, wie sehr er die Leichtathletik doch geprägt hat, und zwar Usain Bolt. Er war natürlich im Stadion, auch erst unten im Innenraum, und dann wurde natürlich auch seine Reaktion oder seine, ja, wie kann man das sagen, seine Vorfreude auf dieses 100-Meter-Finale der Männer so ein Stück weit mitbegleitet, bevor es dann losging. In der Vorberichterstattung auch so ein paar Fakten, die rausgehauen wurden. Die letzten Jahre war es ja eine sehr US-dominierte Disziplin. Die Jamaikaner konnten da lange keinen Sieg für sich ins Land holen. Aber in diesem Jahr war es ja schon alles sehr, sehr eng. Also Keshane Thompson war ja der Jamaikaner, der schnellste in diesem Jahr. Oblique Seville auch extrem schnell unterwegs über die komplette Saison. Aber dann natürlich auch die Amerikaner mit Noah Lyles, dem Olympiasieger, und Kenny Bednarik, auch der Jahreszweitschnellste in diesem Jahr, natürlich auch alles Titelaspiranten. Und ich hätte im Vorfeld nicht sagen können, wer in diesem Rennen dann den Titel holt. Weil im letzten Jahr das WM und das Olympiafinale war ja schon sehr, sehr knapp. Und ich glaube, es war dann auch diesmal mehr eine Kopfsache als eine körperliche Geschichte, wer da am Ende die Goldmedaille um den Hals hängen hat. Und ich weiß nicht, konntest du das Rennen mit live verfolgen oder warst du schon in der Vorbereitung für diese Folge?
Ich hab's verschlafen. Ich habe Mittagsschlaf gemacht. Ich konnte nicht mehr wach bleiben von diesem Livestream. Also ich guck's mir gleich nochmal in voller Länge an.
Es lohnt sich.
Ich habe nichts mitbekommen. Es tut mir leid, du musst uns aufklären.
Also Oblique Seville hat mit einer unglaublich starken Reaktionszeit schon auf den ersten Metern und auch einem sehr, sehr starken Start einiges an Vorsprung rausgeholt. Vor Keshane Thompson lag er da auch schon auf den ersten Metern, und den Vorsprung konnte hinten raus noch ausbauen. Er kam nach 9,77 Sekunden und einer neuen persönlichen Bestleistung ins Ziel. Weltmeister vor Keshane Thompson, 9,82 Sekunden. Und die Bronzemedaille holt sich der US-Amerikaner Noah Lyles mit 9,89 Sekunden. Für ihn natürlich nicht das erhoffte Ziel. Er hat ja im Vorfeld schon rausgerufen, er will dreimal wieder eine Goldmedaille haben. Also über die 100 Meter, die 200 Meter und natürlich in der Staffel. Das ist ihm jetzt nicht geglückt. Dementsprechend hat man auch so ein bisschen die Enttäuschung gesehen, aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr schönes, sehr spannendes Rennen. Und Plixeville hat ja auch in diesem Jahr schon häufiger gezeigt, dass er da extrem schnell unterwegs ist. Aber da war ich mir nicht so ganz sicher, ob er die Nervenstärke bewahrt in so einem Finale. Und das war diesmal überhaupt kein Thema. Der hat da ein Rennen auf die Bahn gebrannt. Extrem geil. Und da bin ich gespannt, wie es dann insgesamt über die 200 Meter oder dann auch in der Staffel weitergeht.
Stimmt, die kommen ja noch. Aber ich finde so bei Lyles, es hat sich so ein bisschen angebahnt. Also der musste schon deutlich mehr durchziehen im Vorlauf, im Halbfinale als alle anderen. Also alle anderen hatte ich das Gefühl, die konnten wirklich weit voraus rausnehmen und mussten gar nicht durchlaufen. Bei ihm sah es ein bisschen angestrengter aus, für mein Empfinden.
Er ist auch nicht so ganz fit durch die Saison gekommen. Das hat man ihm natürlich auch angemerkt. Und gerade wenn die Felder so dicht zusammen sind wie in den letzten Jahren bei den 100 Metern, bei den Männern, da kann man sich eigentlich keine Ausfälle in der Vorbereitung erlauben, kein Fehler im Rennen, weil ja, siehst auch hier wieder, ist alles extrem dicht und es gibt da niemanden, der das so dominiert wie Usain Bolt, der das Ganze da von der Tribüne verfolgt hatte und der natürlich extrem gefeiert hat, als da die beiden Jamaikaner auf Platz 1 und Platz 2 über die Ziellinie gelaufen sind. Dann würde ich aber an der Stelle vorschlagen, schauen wir nochmal auf die Finals und Wettkämpfe an diesem Abend mit deutscher Beteiligung. Und würde ich vorschlagen, nehmen wir uns das Weitsprungfinale der Frauen vor, oder?
Ja, das als allernächstes, da freue ich mich sehr drauf. Malaika Mihambo, wir haben es ja gesagt, eher so eine Zitterpartie, aber auch einfach schwierig von den Bedingungen her in der Quali. Dann im großen Finale, 6,60 Meter im ersten Versuch, Haken dran. Dann kam die große Steigerung auf die 6,92 im zweiten Versuch, also war da exakt auf dem Brett richtig gut getroffen und ihr Trainer Uli Knapp war dann mittlerweile auch auf der Tribüne, also scheint sich ganz gut erholt zu haben oder wollte einfach dieses Finale nicht missen, hat gesagt, jetzt geht der Wettkampf erst richtig los, also der erste Versuch wird komplett ausgeblendet, jetzt sind wir drin und dann ging es weiter mit einer eher marginalen Steigerung auf 6,95, aber wir wissen ja, ne, diese Zentimeterentscheidung, die gab es jetzt schon das ein oder andere Mal, gerade im Weitsprung, also das kann schon wichtig sein, da nochmal 3 Zentimeter draufzulegen. Dann weitere Verbesserung, 6,99 im vierten. Da muss man auch erstmal festhalten, was das für eine krasse Konstanz ist, die Malaika da in diesem Finale gezeigt hat. Ne? Also wenn du so viele Weiten zwischen 6,90 und 7 Meter zeigst, fand ich beeindruckend, muss man erstmal so machen. Es war ein richtiges Zielspringen, wie die Kommentatoren gesagt haben. Dabei blieb es dann auch die 6,99. Sie kamen nicht mehr vorbei an der US-Amerikanerin und großen Favoritin. So ehrlich müssen wir sein, Tara Davis-Woodhull. Die ist 7,13 Meter gesprungen, hat sich den Titel gesichert. Und ja, Uli Knapp hat gesagt, bei der Landung hat Malaika so ein bisschen immer verschenkt, so 10 bis 15 Zentimeter. Vielleicht war das letztendlich die kleine Stellschraube, an der man hätte drehen müssen. Aber das ist natürlich schwierig, das im Wettkampf dann direkt umzusetzen. Also sie darf sich trotzdem freuen über den besten Wettkampf ihrer Saison, eine sehr stabile Serie und vor allem die Silbermedaille.
Ja, und eine Sache fand ich echt spannend zu sehen im Fernsehen. Da gab es so eine Einstellung, da saßen Tara Davis-Woodhull und Malaika Mihambo auf der Bank nebeneinander, haben auf ihre Versuche gewartet und größer können die Unterschiede eigentlich nicht sein, wie man sich auf so einen Versuch vorbereitet. Malaika saß da, hat meditiert, in sich geruht und Tara Davis-Woodhull hat so vor Energie gesprüht und diesen Kontrast so nebeneinander zu sehen, das war so aus Zuschauersicht extrem spannend und zeigt auch, wie unterschiedlich die Typen dann auch im Hochleistungssport sein können.
Ich finde es aber schön zu sehen, dass es im Weitsprung oder generell in der Leichtathletik keinen bestimmten Typ gibt, also dass beide super erfolgreich sind, ne, in ihrer Art, wie sie halt sind. Das ist eine ganz wichtige Message.
Ja, absolut. Und dann kommen wir zu einem Halbfinale mit Nele Wessel und zwar dem Halbfinale über die 1500 Meter der Frauen. Und wie ging das aus?
Ich glaube, das am heißesten diskutierte Halbfinale an diesem Tag. Also sehr langsamer Beginn. Nele hat sich ganz vorne im Feld behauptet, also hat auch wieder einen starken Eindruck hinterlassen. 2 Runden vor Schluss hat dann die Italienerin Marta Sedoni versucht, mehrfach die Ellenbogen einzusetzen, hat sich da irgendwie vorbeigedrängt. Nikki Hills hat noch einen Schlag in Richtung Hals-Gesicht bekommen und Nele kam dann halt fast zu Fall, hat komplett das Momentum verloren durch diesen Rempler und ja direkt nach dem Zielanlauf auch das Kampfgericht aufgefordert, diese Szene nochmal zu überprüfen. Die war da wirklich außer sich, mehr als zu Recht. Also wir laden euch herzlich ein, schaut euch das unbedingt nochmal an. Nele hat im Interview danach gesagt, so, ja, sie zeigt sich sehr kritisch, weil es irgendwie immer dieselben sind. Ja. Also Marta Zenoni war auch letztes Jahr schon vor ihr gestürzt. Das ist jetzt keine Ausnahme, sondern eher schon häufiger der Fall. Aber auch so war sie einfach mit diesem Halbfinaleinzug natürlich mehr als zufrieden. Persönliche Bestleistung im Vorlauf hatten wir gerade schon genannt. Also egal, wie diese Entscheidung ausfällt, hat sie gesagt, ist sie absolut zufrieden mit dieser Weltmeisterschaft. Mittlerweile wissen wir ein kleines bisschen mehr. Also Marta Zenoni wurde disqualifiziert und Nele ist im Finale mit dabei. Das sind sehr, sehr gute Neuigkeiten.
Ja, ja. Und es hatte auch mehr was von einem Boxkampf als von einem 1500-Meter-Rennen. Also wie sie sich versucht hat, da durchzuschlagen und gleich mehrere Konkurrenten versucht hat, wegzudrängen. Das war schon krass, dann auch vor allen Dingen in der Zeitlupe zu sehen.
Ja, sie hat da wirklich Nele gepackt und halt hinter sich gezogen. Ja. Also das kann man nicht machen, aber umso schöner jetzt für Nele, die ja eigentlich als Letzte ins Ziel gekommen war, aber jetzt dann doch im Finale steht, mehr als zu Recht, wie ich finde. Für sie wird das, glaube ich, ein Riesenerlebnis.
Definitiv. Und ich glaube, es war auch ein Riesenerlebnis für Aaron Bienenfeld. Er hatte ja hier die Möglichkeit gehabt, über die 10.000 Meter an den Start zu gehen. Auch relativ kurzfristig war das Ganze ja.
Genau, der wollte eigentlich in Berlin jetzt den Marathon laufen und jetzt quasi aus der Marathon-Vorbereitung ist er kurzfristig nachgerutscht in dieses WM-Finale, ist eigentlich die Nummer 4 in Europa über diese Distanz in diesem Jahr. Dann ergab sich aber doch im Verlauf dieses Rennens so ein ähnliches Bild, wie wir das gerade bei Eva Dieterich auch schon beschrieben hatten. Er hat sich erst hinten ans Feld drangehängt, hat dann recht früh den Anschluss verloren und bei diesen harten klimatischen Bedingungen mit 30 Grad und mehr dann einfach ein sehr einsames Rennen machen müssen. Also es war letzten Endes Platz 23 in 29,51. Er ist dieses Jahr schon mehr als 2 Minuten schneller gelaufen, ne? 27,39. Also das ist eigentlich nicht das Niveau, was er hat, aber es war einfach an dem Tag super hart und da machen wir auch einen Haken dran. Also der hat sich teuer verkauft. Ich habe gerade mal überlegt, was ist denn so mein Fazit nach diesen ersten 2 WM-Tagen? Ich würde sagen, es ist sehr emotional. Es sind viele Überraschungen mit dabei. Vor allem so ein bisschen das Wort Favoritensterben hat sich durchgesetzt über viele Distanzen und Disziplinen hinweg. Aber vor allem, was das Wichtigste ist, wir haben die erste deutsche Medaille, Silber für Malaika Mihambo. Also dieser Albtraum von Budapest, der rückt jetzt schon mal in weite Ferne.
Ist, glaube ich, auch etwas, was über so einem deutschen Team dann so wie so ein Damoklesschwert vor so einer WM schwebt, weil zumindest alle, die damals mit dabei waren, haben wahrscheinlich die Berichterstattung noch so ein Stück weit im Kopf und dass man da jetzt einfach einen Haken dran machen kann und vielleicht auch so ein Stück weit befreiter in die nächsten Tage geht. Bevor unsere erste Folge rund um die WM zu Ende geht, haben wir aber noch eine Sache für euch. Und zwar, ich habe vor einigen Tagen mich nochmal mit Julian Weber zusammengeschaltet. Er ist ja auch neben Malaika Team-Captain vom deutschen Team in Tokio. Und von ihm wollte ich einfach nochmal wissen, wie sind die Bedingungen vor Ort, auch im Pre-Camp? Wie lief es für ihn in den letzten Wochen? Was hat er sich jetzt vielleicht auch vorgenommen für die Weltmeisterschaft? Und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt nochmal rein. Ja, herzlich willkommen, Julian.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Julian, wenige Tage vor den Weltmeisterschaften hast du ja beim Diamond League-Finale in Zürich nochmal richtig einen rausgehauen. 91,51 Meter Weltjahresbestleistung. Mit was für einem Gefühl bist du da aus Zürich dann in Richtung Japan gereist?
Ja, mit einem extrem guten Gefühl. Also es war ja wirklich ein perfekter Wettkampf. Ich konnte genau das umsetzen, ja, was ich lange vorbereitet habe und wo ich lange drauf hingearbeitet habe. Und das so perfekt umzusetzen, hat mich schon sehr gefreut. Natürlich geht's auch noch besser. Es waren natürlich geile, weite Würfe, aber man war trotzdem nicht zu 100% zufrieden mit den Würfen. Also da ist immer noch Potenzial und es kann immer noch besser laufen. Aber das war schon sehr, sehr gut, wie das lief und war unfassbar happy, da endlich diese Diamond League Trophy in den Händen zu halten und da zweimal PB und World Lead zu werfen hintereinander. Das war schon unfassbar. Richtig, richtig guter Wettkampf. Hat mega Spaß gemacht. Mein Trainer Burkhard Lox war auch dabei. Und dem hat das auch ganz gut gefallen. Der ist jetzt auch gut drauf. Das ist auch ganz schön. Wenn er hier noch in Miyazaki ist, wirklich total entspannt bis jetzt noch. Gute Atmosphäre hier. Und macht auf jeden Fall Spaß gerade. Also Zürich war genial. Und wenn man überlegt, dass ich seit 2016 in der Diamond League schon dabei bin und so oft auch im Finale schon dabei war und immer da gestanden habe und gedacht habe, boah, geil das doch wäre, auch mal diese Trophy in der Hand zu halten und das jetzt geschafft zu haben und generell die Saison jetzt auch mit den 90ern, das ist einfach, tut wirklich sehr gut und gibt natürlich auch Selbstbewusstsein und sehr viel Selbstvertrauen, Optimismus jetzt Richtung WM.
Ja, ich kann mich auch noch an unsere Folge von Anfang des Jahres erinnern. Da habe ich dich ja auch gefragt, was sind denn so deine Ziele für 2025? Und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass du endlich die 90 Meter knacken willst. Da hatte ich letztens auch noch mal eine Story ausgespielt. Also das hat ja in diesem Jahr wirklich mehrfach schon super funktioniert, mehrfach PB. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass das auch jetzt nochmal extremen Aufwind gibt auf dem Weg ins Olympiastadion in Tokio. Ja, ich glaube auch so vor dem Hintergrund, dass es jetzt nach Corona nochmal zurück nach Tokio geht und man einfach, ja, die Möglichkeiten, die es da gibt, die sich da so bieten, dann einfach nochmal ganz anders nutzen kann und dann eben auch die Stimmung höchstwahrscheinlich eine ganz andere sein wird als noch bei den Olympischen Spielen 2021, als da ja im Prinzip nur Trainingsgruppen und Betreuer und kleinere Teams im Olympiastadion zugelassen waren.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich richtig gespannt, wie das Stadion dann auch mit vollem Publikum sein wird. Ist auch irgendwie ganz cool auf der einen Seite, dass wir die Qualifikation abends haben, aber auf der anderen Seite direkt einen Tag vor dem Finale, das hatten wir in der Art auch noch nicht und natürlich dann abends dann mit der Zeit, Regenerationszeit bis zum nächsten Tag natürlich nochmal weniger, aber man kriegt dann schon mal so die Atmosphäre mit, man weiß, was abgeht und kann dann darauf am nächsten Tag weiter aufbauen. Ich versuche natürlich die Quali hoffentlich so entspannt, trotzdem fokussiert, aber so entspannt wie möglich, hoffentlich mit einem Versuch dann auch hinter mich zu bringen, damit ich dann auch ein bisschen Körner spare für das Finale am nächsten Tag. Nee, aber das Stadion ist super und das dann noch vollgepackt mit Zuschauern wird noch besser und da bin ich auf jeden Fall gespannt und habe richtig Bock, dass es dann auch losgeht, ja.
Dann, Julian, drücken wir dir ganz fest die Daumen für die Quali und dann natürlich auch für das Finale und ja, vielleicht können wir uns danach nochmal zusammenschalten.
Perfekt, machen wir. Danke dir.
Ja, und mit dem Interview von Julian belassen wir es jetzt auch mit der ersten MeinAthlet-Folge rund um die Weltmeisterschaften 2025. Lynn, hast du noch wichtige Punkte, die ich vielleicht vergessen habe?
Nee, mir fällt nichts ein. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Also wir bleiben euch weiterhin treu und versorgen euch mit Infos. Und zwar wann wieder?
In 2 Tagen nehmen wir die nächste Folge auf. Also wird die dann, wenn ihr die Folge hört, in 2 Tagen die nächste Folge online gehen. Bis dahin spielt fleißig mit beim WM-Duell auf Instagram, damit eure Lieblingsdisziplin es ins Finale schafft. Und wenn ihr Wünsche oder Ideen für Ansprechpartner, Athletinnen, Athleten habt, die sich gerade in Tokio befinden, schreibt uns gerne. Wir versuchen da unsere Kontakte spielen zu lassen und dann noch weitere deutsche Athleten mit in den Podcast zu holen. Dann, Lynn, verabschiede ich mich erstmal für heute und wir hören und sehen uns.
Bis zum nächsten Mal.